Da lesen wir die Verse 30 bis 33. Römer 9, 30 bis 33. Was werden wir also sagen? Die, die zu den Völkern gehören, oder Heiden genannt werden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, erlangten Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Aber Israel, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, gelangte nicht zu einem Gesetz der Gerechtigkeit. Warum nicht? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern als aus Gesetzeswerken. Der Grund oder der Beweis dafür: sie stießen sich an den Stein des Anstoßes, so wie geschrieben steht bei Jesaja: siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Neige das auch noch einmal zum Gebet. Wir danken dir, Herr, für das, was geschrieben steht. Wir danken dir, dass du solches in Erfüllung bringst und dass wir vergleichen können, das Geschehene mit dem Geschriebenen. Wir danken dir, Herr, dass du auch in unserem Leben dein Wort zur Erfüllung kommen lässt und dass wir feststellen dürfen, es verhält sich so, wie du es geschrieben hast. Hilf uns, Herr, dieses auch weiter zu sagen und zu bezeugen. Und lass unser Vertrauen in das Geschriebene zunehmen. Und lass uns mehr von dem erleben, das du in Aussicht stellst. Hilf uns, Herr, jetzt zum Reden und zum Hören und zum Gehorchen. Und lass uns in den Fußstapfen solcher Folgen, wie Gideon, die du uns vorhältst als Beispiel. Lass uns ihren Glauben, ihren Gehorsam, ihre Gewissheit, ihren Einverhaben. Amen. Es ist einige Zeit, seit wir uns mit dem Römerbrief befassten. Inzwischen haben Sie andere Verkündiger gehört und sind in Ferien gewesen und so weiter vielleicht, haben vieles erlebt und der Römerbrief ist wahrscheinlich nicht mehr gegenwärtig. Die Kapitel 9 bis 11 im Römerbrief bieten ja oder stellen ja für viele Christen eine besondere Schwierigkeit dar. Und eigentlich sollte es nicht so sein, denn gerade diese drei Kapitel sind geschrieben worden, weil andere Leute Schwierigkeiten hatten und diese drei Kapitel sollten denen Antwort geben. Nun ist es so gekommen, dass die Juden Schwierigkeiten hatten und Paulus gibt ihnen mit Römer 9 bis 11 Antwort und jetzt haben die Christen Schwierigkeiten, weil Paulus den Juden eine Antwort gab. Und immer noch kommen wir nicht so recht klar. Ich erlebe es bei mir, dass nun das, was mein Großvater einmal sagte, dass man nicht genügend liest. Ich meine, die Bibel. Wir lesen schon viel, manche von uns, aber es ist nicht immer das Richtige. Ich weiß, als ich ein Junge war und irgendein Verkündiger des Evangeliums einmal fragte, was soll man machen, wenn man einen Text in der Bibel nicht versteht? Und er erwartete aus der Versammlung eine Antwort. Und mein Großvater, der saß vorn links immer, und der sagte, noch einmal lesen. Ich weiß nicht, ob, wahrscheinlich war das nicht die Antwort, die der Prediger wollte. Und er sagte, und wenn man noch nicht versteht, was soll man denn tun? Und dann antwortete mein Großvater, noch einmal lesen. Das stimmt. Und wenn man ihn nicht dann versteht, Man sollte nicht nur diesen Vers noch einmal lesen, sondern man sollte anderes noch einmal lesen, das in der Schrift steht. Und das ist eine gute Regel. Denn die Heilige Schrift ist uns als Einheit gegeben worden. Sie selbst zeigt dieses in ihrer Schrift. Sie zeigt immer wieder, sie sagt es immer wieder, dass sie sich auf Schrift beruft. Spätere Schriften berufen sich auf frühere Schriften. Und wir erleben es auch, dass die Heilige Schrift als Einheit verstanden werden will. Paulus sagt es einmal so, Schrift wird mit Schrift ausgelegt, ungefähr so. Und wenn wir Kapitel 9 bis 11 verstehen wollen, dann sollten wir natürlich zuerst die ersten 8 Kapitel lesen und dann den Rest des Römerbriefes. Und wenn wir dann noch nicht fertig werden, dann vielleicht noch andere Stellen in der Heiligen Schrift, auf die diese Themen oder Beziehung nehmen. Nun, nicht jeder von uns hat so viel Zeit, da nachzuschlagen, und deshalb haben wir auch im geistlichen Raum eine Kooperation, das heißt eine Zusammenarbeit. Genau wie im Irdischen. Nicht jeder bringt sein eigenes Auto oder seine eigenen Schuhe. Das machen besondere Leute wie uns, und wir bringen unser Auto oder unsere Schuhe dahin, und dann macht er das. Und nicht jeder von uns kann alles lesen. Aber einige nehmen sich dann mehr Zeit zum Lesen und helfen dann den anderen. So hat es der Herr eingerichtet. Er hat es eingerichtet in der Gemeinde Jesu Christi, dass der eine dies macht und der andere das. Und so dienen wir einander mit den Gaben und den Erträgen unserer Arbeit, wie der Herr es führt. Und vielleicht kann es uns eine Hilfe sein, wenn wir noch einmal kurz zusammenfassen, was Paulus mit diesen 3 Kapiteln bezweckt oder was hier gesagt werden will. In den ersten 8 Kapiteln, und das ist uns, glaube ich, auf der Hand klar, in den ersten 8 Kapiteln zeigt Paulus, wie Menschen gerettet werden können. Darum geht es. Und in einem gewissen Sinne ist der Römerbrief fertig mit dem Ende von Kapitel 8, was das Thema selbst betrifft, Rettung. Das Heil Gottes, das ist das Thema des Römerbriefes. Und dieses Thema ist eigentlich ausgeführt und hat einen Höhepunkt erreicht, der uns in den Himmel, in die Ewigkeit führt, mit einer Doxologie, mit einem Lobpreis Gottes am Ende von Kapitel 8. Ein Lobpreis, den man kaum übersteigen kann, es sei denn, man noch den Lobpreis am Ende von Kapitel 11 hinzunehmen wollte, da haben wir wieder so einen Höhepunkt. Und das geht eigentlich parallel zu Kapitel 8, weil ja die Kapitel 9 bis 11 Kapitel 1 bis 8 unterstützen wollen. In einem gewissen Sinne ergänzen sie aber auch diese ersten Kapitel. Denn wenn Pauli Anliegen in Kapitel 1 bis 8 war, zu sagen, wie der Mensch gerettet werden kann, dann ist es sein Anliegen, ganz einfach gesagt, in 9 bis 11, wie Gott gerettet werden kann. Wir wissen, dass nur Gott uns retten kann. Können wir Gott retten? Nun, mitunter müssen wir es tun. Denn Leute haben ihr Vertrauen in Gott verloren. Und wir müssen ihr Vertrauen eigentlich retten, indem wir Gott für sie retten. Das heißt, wir stärken ihr Vertrauen in Gott. Und das ist Pauli Anliegen hier. Also, wie Gottes Ansehen hier gerettet werden kann. Warum ist dieses notwendig? Warum ist es notwendig, dass Paulus auf Gottes Gerechtigkeit zu sprechen kommt? Nun, jüdische Leser seines Briefes in Rom konnten es schwer finden, zu fassen, dass nicht alle Juden gerettet werden sollten. Paulus sagt, nicht alle Juden werden gerettet. Und wenn jetzt jüdische Leser in Rom diesen Brief in die Hände bekommen, denn der Brief war offen für alle Leute zu lesen, und Paulus hatte großes Interesse an die jüdische Gemeinschaft in Rom. Und wenn die jetzt dieses lesen, dann werden die das sicher schwerlich verstehen, dass nicht alle Juden gerettet werden. Und dann kommt noch ein zweites Problem hinzu, dass einige Heiden gerettet werden. Beides ist für sie unverständlich. Denn alle Juden sollen gerettet werden und alle Heiden müssen verloren gehen. So war die Einteilung. Der Jude wusste, dass in der Welt nicht alles in Ordnung sei. Es müsse eine Rettung kommen, ein Heil. Heil und Rettung bedeutet dasselbe. Dieses Heil sollte ein von Gott erwählter Held, Messias genannt, bringen. So war es verstanden worden. Das Heil, das dieser Messias bringen sollte, war eine neue Zeit, eine erneuerte Welt. Ob die andere Welt erneuert oder eine neue erschaffene, das war jetzt zunächst nicht so wichtig, aber eine neue Zeit in einer neuen Welt sollte kommen. Der Messias sollte diese bringen. Das war das Heil. Vor dem jedoch sollte ein schweres Gericht kommen, bevor diese neue Zeit anbrechen konnte. Rettung hieß nun, glücklich durchs Gericht und in die neue Zeit des Messias hineingehen zu dürfen. Soweit war alles richtig. Diese Erwartung war in Ordnung. Dem stimmen wir zu. Das Problem trat dort auf, wo der Jude das Wort Gottes im Alten Testament so verstanden hatte, dass jeder Israelit, weil er einmal von Gott erwählt worden war, jetzt auch ins Reich des Messias eingehen sollte und dass alle Heiden verworfen werden sollten. Die Linien so zu ziehen, da lag das Problem. Wenn Paulus von verworfenen Israeliten und von geretteten Heiden spricht, hat Gott in den Augen des Juden sein Ansehen verloren. Denn so hatte Gott es nicht gesagt, sagte der Jude. Warum nimmt Paulus dieses Missverständnis so ernst? Wir haben doch unsere Bibel anders gelesen. Wir haben doch dasselbe Alte Testament als die anderen, als die Juden. Steht es denn wirklich so im Alten Testament? Haben wir es anders gelesen? Ja. Warum nimmt Paulus denn so ein Verständnis, das eigentlich ein Missverständnis des Wortes ist, so ernst? Nun, hier haben wir ein Beispiel für uns. Er nimmt es ernst und er rettet Gott in den Augen der Juden. Er will nicht Gottes Ansehen verstümmeln in den Augen des Juden. Er will, dass die Juden durch sein Evangelium, das er predigt, dass sie Vertrauen gewinnen zu diesem Gott. Er rettet Gott, er nimmt ihr Anliegen ernst, er nimmt ihr Missverständnis ernst, weil er sein Evangelium retten will, das er verkündet. Und warum will er sein Evangelium retten? In den Augen der Juden. Weil sie Vertrauen zu diesem Evangelium haben sollen. Warum sollen sie Vertrauen haben? Weil sie verloren gehen und sie sollen gerettet werden. Paulus liebt die Juden. Sie sind seine Brüder. Und er will, dass sie gerettet werden. Und wenn sie gerettet werden sollen, dann müssen sie Vertrauen zu seiner Botschaft haben. Und das schließt ein Vertrauen zu dem Gott dieser Botschaft. Er nimmt sich also Zeit, zu zeigen, warum es so ist, wie er es predigt. Und hier ist für uns eine Lektion. Allzu oft sagen wir als Christen, es genügt, dass wir einfach es so sagen, wie Gott es gesagt hat. In Nordamerika ist gerade an dieser Stelle eine Spannung eingetreten zwischen Christen. Eine Gruppe sagt, wir müssen das Wort verkünden, so steht es geschrieben, und das Wort hat Kraft und es wird sich bezeugen am Gewissen des Menschen. Und das stimmt. Andere sagen, wir müssen nicht nur das Wort verkünden und sagen, so steht es geschrieben, sondern wir müssen das Wort verstehen und uns sagen können, warum es so geschrieben steht. Und da haben wir Menschen wie Dr. Schäfer, die sagen, wir müssen uns Zeit nehmen, zu sagen, warum Gott so spricht, wie er spricht, damit die Leute ein Zutrauen zum Wort haben. Kommen die anderen und sagen, das ist Philosophie, das geht zu weit. Wir müssen nicht unsere eigenen Gedanken noch hinzunehmen.
Wir müssen einfach es so predigen, wie es geschrieben steht. Und darin liegt Kraft. Beides müssen wir beachten. Das Wort hat Kraft. Aber wenn wir dieses Wort noch einmal lesen, da liegt der Haken. Die Leute, die sagen, wir müssen nur das Wort predigen, sollten erst das Wort lesen, das sie predigen wollen. Denn gerade in diesem Wort, siehe Kapitel 9, selbst wieder, wird Zeit genommen zu zeigen, warum das Wort so ist, wie es ist. Es genügt nicht einfach zu sagen, Jesus Christus ist auferstanden. Das muss man glauben. Gott selbst nimmt sich Zeit, zu zeigen, warum man glauben darf, dass er auferstanden ist. Gott hat den Menschen so geschaffen, dass der Mensch nach Beweisen fragen darf. Denn er ist Gott in gewissem Maße zum Bruder geschaffen worden. Und Gott berücksichtigt diesen Adelcharakter des Menschen, so hat ihn Sauer genannt, Erich Sauer. Der Mensch ist wie Gott in einer gewissen Hinsicht. Und er hat ein Recht zu fragen, warum. Und Gott gibt ihm Antwort auf die Frage, warum. Vorausgesetzt, dass er wissen will, warum. Es gibt Leute, die fragen, warum, und wollen nicht wissen, warum. Sie wollen nur sich selbst bestätigen. Gott weiß auch, wann wir im richtigen Sinne warum fragen. Und wenn wir es nicht im richtigen Sinne fragen, dann natürlich gibt es keine Antwort. Also Paulus will Vertrauen wecken in sein Evangelium und so nimmt er sich Zeit zu zeigen, warum Gott so handelt im Evangelium, wie er es in seiner Botschaft sagt. Wie tut er das? Nun, er zeigt in Römer 8 zum Beispiel, dass Gottes Heil nicht mit einem Mal kommt. Schon Jesus hatte ihm das gesagt. Und Paulus sagt dasselbe. Das Heil kommt in zwei Stufen. Und hier hatten die Juden ein Problem gehabt. Sie dachten, dass die alttestamentlichen Verheißungen sich in einem Haufen erfüllen würden. Und in der Tat waren ja auch die Verheißungen so formuliert, dass es zunächst den Anschein hatte, das wird was war alles zusammen. Es kommt ein Messias und es kommt ein Gericht. Das konnte in einem Satz gesagt werden, wie zum Beispiel etwa Jesaja 61 oder 63. 61 wohl. Diesen Text zitiert ja Jesus einmal in der Synagoge in Nazareth und sagt, heute ist dieses Wort in euren Augen, vor euren Augen in Erfüllung gegangen. Aber welches Wort? Er hatte gelesen aus Jesaja und hatte mitten im Satz aufgehört. Weil nur dieser Teil dieser Prophetie, dieses Satzes, jetzt in dieser Zeit in Erfüllung gegangen war. Die andere Hälfte des Satzes oder der andere Teil des Satzes, der war für eine künftige Zeit. Jesus weist also darauf hin. Und Paulus sagt, gibt zu verstehen, dass Gott sein Heil bringt in zwei Phasen, in zwei Etappen. Die erste Etappe bringt geistliche Rettung. Was heißt das, geistliche Rettung? Rettung für den geistlichen Teil des Menschen. Der Mensch ist Geist und Materie. Seele und Leib. Und zuerst bringt Gott Rettung für den Geist, für die Seele, für den geistlichen Teil des Menschen. Und der Körper wird noch nicht gerettet. Der Körper zusammen mit dem Rest der Materie in der Schöpfung wird erst später gerettet. Also, das hilft schon zum Verständnis, das gibt uns Perspektive. Dann können wir es besser verstehen, wenn wir merken, aha, Gott rettet, erfüllt seine alttestamentlichen Verheißungen in zwei Zeiten, in zwei Stufen. Das heißt also, dass Gott diesen Held, der die neue Zeit einführen soll, schon vorher in die Welt kommen lässt, bevor das Gericht kommt. Das erklärt also, warum der Messias so gekommen ist, wie er gekommen ist. Nicht, wie ein Triumphator in Rom, wie die Generäle dort nach einem Sieg einzogen mit großem Schau, mit großer Glorie. Nein, er kam in Niedrigkeit. Der Messias kommt also, Jesus kommt also schon vorher. Und jetzt glauben Menschen an ihn und werden gerettet, aber nur geistlich, mit geistlichen Segnungen. Das heißt, mit dem geistlichen Teil der Segnung des messianischen Reiches werden sie jetzt versehen. Sie und ich sind jetzt im messianischen Reich. Das heißt, im christlichen Reich. Messias ist ja Christus. Wir sind jetzt in dem verheißenen Reich, aber nur im geistlichen Teil, zum ersten Teil. Das andere, das kommt noch. Zum anderen macht die Schrift klar, dass nicht alle Israeliten, die zum irdischen erwählten Volk gehörten, auch in das messianische Reich kommen. Es gibt also da zwei Israels. Ein Israel, das hier auf Erden wohnt, und ein Israel, das in dem Reich des Messias wohnt. Und die Bibel macht klar, und im Neuen Testament, dass nicht alle, die zum ersten erwählten Volk gehören, zum zweiten erwählten Volk gehören werden. Schon Jesus sagte, denkt nicht, dass nur weil ihr Abrahams Same seid, ihr an jenem Tag dabei sein werdet. Es werden Leute kommen, die werden sagen, ja, warum können wir nicht mit Abraham, Isaac und Jakob uns hinsetzen an den Tisch dieser Segnungen? Warum können wir nicht dabei sein? Jesus sagt, ihr seid nicht würdig. Ihr dürft nicht dabei sein. Und andere aus den Heiden, die verworfen waren, die nehmen jetzt den Platz von Israeliten ein. Es war so ein Mischvolk aus allen Ländern, aus allen Nationen. Jesus hatte das schon gesagt. Und Petrus musste es neu lernen, als er nach Cornelius ging. Und Paulus sagt es auch so. Paulus sagt, schon in der Erwählung des irdischen Volkes hat ja Gott eine Auswahl getroffen. Er sagt zu Israeliten, ihr denkt, dass jeder Israelit im messianischen Reich dabei sein wird. Aber gebt doch einmal Acht, wie das erste irdische Israel erwählt wurde. Schon da ist ja nicht jeder, der von Abraham herkommt, im Volk Israel. Siehe Ismael, der kommt auch von Abraham. Das heißt nicht, dass er schon zu Israel gehört. Oder nimm Isaak, der hatte zwei Söhne. Nicht jeder, der von Isaak kommt, gehört zu Israel. Gott sagte, durch Isaak werde ich dir einen Samen geben. Zu Abraham sagte er, in Isaak wird dir ein Samen bestimmt werden. Aber das heißt nicht, dass jedes Kind Isaaks zu diesem Samen gehört. Es gibt noch Erwählung innerhalb von Erwählung. Es wird noch präzisiert. Deshalb, sagt Paulus, soll es nicht Wunder nehmen, wenn Gott aus dem bestehenden Volk Israel nur einige nimmt. Welche nimmt er denn? Das macht Paulus jetzt am Ende des Kapitels klar. Er hat die Gerechtigkeit Gottes in Kapitel 9 klargelegt. Er hat gesagt, in jeder Hinsicht bleibt Gott gerecht, wenn er handelt. Wir haben darüber gesprochen. Und jetzt im letzten Abschnitt, in den Versen 30 bis 33, fragt er, was werden wir also dazu sagen? Was werde ich sagen und was werdet ihr sagen, die ihr es gelesen habt? Was ist unsere Antwort auf die Klarlegung, Gott ist gerecht? Gott bleibt gerecht. Was werden wir hier sagen? Der Sinn seiner Antwort in den Versen 30 bis 33 ist diese. Wer bei Gott Gerechtigkeit sucht, der wird sie nach Gottes Bedingungen erwarten müssen. Wenn man von Gott Gerechtigkeit haben will oder von Gott gerecht gesprochen werden will, dann wird man Gott nicht vorschreiben dürfen. Gott hat das Recht zu sagen, wie man gerecht wird. Er ist der Rechte, der Gerechte. Man kann nicht Gott vorschreiben und darum geht es. Nicht, ob Gott uns bis ins Letzte bestimmt, sondern ob wir dann Recht haben, Gott zu bestimmen. Noch einmal, Das ist das Anliegen dieses Kapitels. Gehen wir nun die einzelnen Verse. Was werden wir also sagen? Kapitel 9, Vers 30. Nun, die Situation ist diese, sagt Paulus. Die Heiden, das heißt die zu den nicht-jüdischen Völkern gehören, strebten nicht nach Gerechtigkeit. Das ist ein hartes Urteil. Ein sehr hartes Urteil, wenn man einmal überlegt, stimmt das? Stimmt es, dass Menschen, die nicht zu Israel gehören, nicht nach Gerechtigkeit trachten? Die versuchen doch auch Gutes zu tun. Nun, Paulus zitiert einmal in Römer Kapitel 3 einen Psalm, in dem geschrieben steht, keiner fragt nach Gott. Keiner. Es gibt Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen sind Menschen solche, die nicht nach Gott fragen. Das ist ihr Wesen. Und Heiden im Großen und Ganzen sind Menschen, die nicht nach Gott fragen, sagt Paulus. Sie trachten nicht nach der Gerechtigkeit Gottes. Sie trachten nach einer eigenen Gerechtigkeit. Sie trachten danach vor, in den Augen des Nächsten noch irgendwie fromm zu scheinen oder gut und richtig zu erscheinen. Aber sie trachten nicht nach der Gerechtigkeit, die Gott gefällt. Es ist nicht ihr Anliegen, nun vor Gott wirklich richtig dazustehen. Wenn sie es tun, dann offenbart sich Gott ihnen, und solche Beispiele haben wir. Paulus sagt nun, die Völker als solche strebten nicht nach Gerechtigkeit, aber sie erlangten Gerechtigkeit. Warum? Weil sie es einfach annahmen, als es ihnen gesagt wurde. Sie suchten nicht Gott, aber Gott suchte sie in Jesus Christus, in den Aposteln, vornehmlich in Paulus, suchte er die Heiden. Und die Heiden nahmen es an, in Antiochia, in Ephesus, in Rom, überall nahmen Heiden das Evangelium an. So ist die Situation. Menschen, die nicht Gott gesucht haben, zu denen ist Gott gegangen und hat ihnen die Rechtigkeit in Christus offeriert und sie haben sie angenommen. Wie haben sie es angenommen? Einfach im Vertrauen. Sie haben der Botschaft geglaubt. Sie haben an Gott geglaubt, sie haben an Jesus Christus geglaubt, sie haben ans Kreuz, an die Auferstehung geglaubt. Und sie haben Gottes Gerechtigkeit in Empfang genommen. Paulus sagt, diese Gerechtigkeit, die sie von Gott bekommen haben, ist eine Gerechtigkeit, die aus Glauben kommt. Aber Israel, wie war es dort? Israel strebte nach einer Gerechtigkeit oder nach einem Gesetz der Gerechtigkeit und gelangte nicht zu einem Gesetz der Gerechtigkeit. Eine schwierige Formulierung. Das muss man etwas erläutern. Israel hat das Gesetz bekommen. Das Gesetz sagte, was Gott Freude macht, was Gott gefällt. Wenn ihr dies tut, dann habe ich Gefallen an euch. Wenn ihr das tut, dann habe ich Gefallen an euch. Aber wenn ihr dies tut, dann habe ich nicht Gefallen an euch. Er sagte, wie und wann es richtig war im Verhalten Israels. Und jetzt versucht ein Israelit, dem nachzukommen. Und wie tut er es? Er tut es nach eigenem Gutdünken. Und er richtet sich nicht nach der ganzen Heiligen Schrift. Denn in der Schrift steht geschrieben, wer nicht bleibt in allem, das geschrieben steht, der ist verflucht. Und ich werde einen Propheten aufrichten, und wer nicht auf ihn hört, der wird ausgerottet werden aus dem Volk. Das war schon alles dort im Alten Testament, nebst diesen 10 Geboten. Und der Israelit überhört diese Dinge und versucht immer noch in eigener Kraft Gott zu imponieren. Und Paulus sagt, du Israelit, du strengst dich an, und das Thema setzt sich fort in Kapitel 10, du strengst dich an und willst mit eigener Kraft hier noch, du, der du ein Sünder durch und durch bist, du willst hier noch einige Sachen aufbringen und Gott imponieren und weißt nicht, dass du verfahren bis hinten ein Sünder bist und dass du ein stellvertretendes Opfer brauchst. das ich schon verheißen habe im Alten Testament, mit Bildern, mit Prophetien und so weiter. Das übersieht der Israelit. Und Paulus sagt, weil man hier ungläubig ist, schon im Alten Testament, deshalb erreicht man nicht, in Anführungsstrichen, Gesetz der Gerechtigkeit. Das heißt, das, was Gott gesetzt hat als Gerechtigkeit im letzten Sinne, das erreicht der Israelit nicht, weil er nicht im Glauben das annimmt, was Gott einem Heiden angeboten hat. Beide müssen glauben, beide müssen sich ihr Vertrauen setzen auf denselben Messias. Vers 32, warum erreicht Israel es nicht? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Gesetzeswerken, das heißt aus menschlichen Bemühen. Denn sie stießen sich an dem Stein des Anstoßes, so wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes. Was ist dieser Stein? Dieser Stein ist Jesus. Es ist eine Person. Lesen wir weiter. Ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und jeder, der an ihn glaubt, das ist eine Person, der diesem Stein Vertrauen schenkt, jeder von diesen Menschen, die das tun, die werden nicht zuschanden werden. Im Deutschen übersetzen wir das, umschreiben wir das, oder wir schreiben es anders. Wir sagen in der verneinenden Form, keiner, der sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zuschanden werden. Aber an einigen Stellen müssen wir es so wahren, wie es im Griechischen steht, weil dadurch etwas zum Ausdruck kommt, was sonst verloren geht. Aber normalerweise ist der Sinn derselbe. Jeder, der sein Vertrauen auf Gott, auf Jesus Christus setzt, der bekommt, was er erwartet. Was will er? Gerechtigkeit. Wo bekommt man Gerechtigkeit? Bei Jesus Christus. Wenn man sein Vertrauen in Jesus Christus setzt, dann wird man nicht zuschanden. Dann bekommt man, was man erwartet. Aber wenn man sein Vertrauen nicht in diesen Stein, den Gott gelegt hat, in diesen Fels, den Gott gelegt hat zum Bau seines Reiches, er ist der Eckstein, auf den er sein Reich baut, wer sein Vertrauen nicht auf diesen Stein, auf diesen Fels setzt, der muss umgehen in den Fluten des Gerichtes Gottes. Es ist interessant, dass das Wort Rettung im Alten Testament auch so verstanden wird als eine Erhöhung in Wasser, eine Erhöhung, auf der man nun höher steht als die anderen Wasser und man wird also gerettet. Die Holländer haben hier einen besonderen Ausdruck dafür, einen Ausdruck, den wir, ich weiß nicht, ob wir in Deutschen kennen. Im Holländischen heißt es Fluchthöbel. Ein Hügel ist ein Hügel, auf dem man flüchten kann, Fluchthöhel, also eine Erhöhung. Und weil in Holland das Wasser nicht nur ein Segen, sondern auch eine Gefahr sein kann, ist man dankbar in diesem ebenen Land für jede Erhöhung, wo man noch höher sein kann als das Wasser. Und so ist das ein Begriff geworden für Rettung. Das ist derselbe Begriff, den wir im Alten Testament finden. Ich glaube, wir finden ihn bei David, wenn er vor Saul flieht. Er will einen Fluchthügel, eine Erhöhung, wo er dann gerettet ist, wo er bewahrt bleibt vor den Fluten der Gefahr von Menschen oder in diesem Fall von Gott. Wer sein Vertrauen nicht auf diesen Stein, auf diesen erhöhten Fels legt, der muss untergehen im Gericht. Wenn er versucht, auf eigenem Wege Gott zu imponieren, Gott zu beeindrucken, dann wird man nicht gerettet werden. Man kann nicht Gott feindlich bleiben und immer noch Freund Gottes sein. Denn Gott hat den Weg, Freund mit ihm sein zu dürfen, auf dem man sein Freund wird. Gott hat diesen Weg limitiert, begrenzt auf nur einen schmalen Weg, auf einen Engpass. Und dieser Engpass ist Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Und wer nicht durch diesen Engpass hindurchkommt und sich Jesus Christus ausliefert, der kann nicht zu Gott kommen. Da ist die Tür. Und wer diese Tür dann nicht wählt, der bringt zum Ausdruck, dass er nicht bereit ist, sich Gott zu unterstellen. Deshalb die Formulierung, die Paulus hier gebraucht. In Kapitel 3, das ist in Kapitel 10, und wir kommen gleich darauf. Ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Das ist natürlich eine herrliche Verheißung, die nicht nur Juden, sondern jeden Menschen gilt. In Kapitel 10, Vers 1, wird dieses Thema fortgesetzt, und man müsste eigentlich gleich weiterlesen. Brüder, vergewissert Paulus, und hier lese ich etwas anders als die normale Übersetzung, um zum Ausdruck zu bringen, was Paulus hier eigentlich sagen will. Er will bestätigen, es gibt ein kleines Wörtchen, das schwer zu übersetzen ist, und das ist ein kleiner Schlüssel. Paulus will mit Nachdruck sagen, woran er interessiert ist. Was ist mein Anliegen? Warum sage ich, dass es Israeliten gibt, die verloren gehen? Warum sage ich das? Weil es stimmt und weil das erst gesagt werden muss, bevor sie gerettet werden können. Und das ist mein Anliegen, nicht die Zerstörung Israels, das ist mein Interesse. Ich bin nicht ein Feind Israels, wenn ich sage, was Gott sagt, nämlich, dass einige Israeliten verloren gehen. Das muss gesagt werden, weil es die Wahrheit ist. Und man muss die Wahrheit sagen, damit sie gerettet werden können. Denn wenn Menschen nicht glauben, dass sie verloren gehen, dann werden sie verloren gehen, wenn sie nicht gerettet werden wollen. Ein kranker Mensch, der nicht weiß, dass er krank ist, der wird nicht Hilfe suchen für seine Krankheit, wenn es wirklich stimmt, dass er krank ist. Paulus sagt, die Wahrheit muss gesagt werden, damit man sich nach Hilfe ausstreckt. Und er vergewissert jetzt, Brüder, es ist Errettung, woran mein Herz wohlgefallen hat. Das ist es, woran ich wohlgefallen habe. Ja, und dafür flehe ich zu Gott für Israel, denn ich gebe ihnen Zeugnis, ich stelle ihnen ein Zeugnis aus, dass sie Eifer für Gott haben, jedoch nicht nach Erkenntnis. Was würden Sie sagen? Meint hier Erkenntnis? Sind Juden unkenntlich? Entschuldigen Sie, in Unkenntnis? Sind sie Menschen, die nicht wissen? Ist ihr Eifer wirklich ein Eifer in Unkenntnis? Was meint Paulus hier mit Kenntnis oder Erkenntnis? Er meint hier die richtige Erkenntnis, das heißt von Gottes Warte aus. Und Gottes Erkenntnis, das heißt Gottes Weisheit, Gottes Information, Gottes Anweisungen, wie man gerettet werden kann, diese Erkenntnis, diese Information, diese Botschaft ist niedergelegt worden in der Heiligen Schrift. Da steht geschrieben, wie man gerettet werden kann. Das ist die Erkenntnis des Heils. Und nach der Erkenntnis richtet sich ein Jude nicht. Paulus wirft dem Juden vor, sich nicht nach seiner Bibel auszurichten. Denn als solche, die die Gerechtigkeit Gottes nicht kannten, und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachteten, unterstellten sie sich nicht der Gerechtigkeit Gottes. Da ist der Haken. Wir selbst müssen uns Gott unterstellen. Wir unterstellen uns Gott, wenn wir uns seine Offenbarung unterstellen, wenn wir darauf achtgeben, was er gesagt hat. Und Gott hat gesagt, wie man gerettet werden kann durch Jesus Christus. Und wenn ich nicht auf diesen Weg einschlage, wenn ich nicht diesen Weg einschlage, wenn ich mich nicht danach ausrichte, dann zeige ich das wahre Wesen meiner Not und den Grund, warum ich Gerechtigkeit brauche. Ich bin ein Rebell. Das ist die Not. Ich bin ein Rebell Gottes. Und deshalb braucht man Gerechtigkeit. Man muss die Waffen niederlegen. Die Waffen vor Jesus Christus. Man muss sich also Gott unterstellen in Jesus Christus. Und dann wird man als Geschenk als Begnadigung Gerechtigkeit und Versöhnung bekommen. Vers 4 gibt uns hier einen gewissen Abschluss. Denn Christus ist der Abschluss, das Ende, der Schlussstein des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Das Gesetz, wie die Propheten, zielt auf Jesus. Es will zu Jesus führen. Es sagt, nein hier, nein da, nein da. Schließ den Menschen ein. Schließ ihn immer ein, sodass er nicht weiter kann, bis er zu Christus kommt. Und da hat er, was er die ganze Zeit gesucht hat, im Gesetz. Das Gesetz ist ein Zuchtmeister, ein Lehrmeister gewesen. Bis zu Jesus Christus. Und da bekommt man, was man braucht. Wir wollen zusammen beten. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du uns von Gott geschenkt worden bist, als Gerechtigkeit, als Erlösung, als Versöhnung, als Gnade, Begnadigung. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du die Antwort bist, nicht nur für Juden, sondern auch für uns Heiden. Und wir sind dir dankbar, Vater, dass du diese Botschaft auch uns verkünden ließest und deinen Messias auch uns angeboten hast, dass wir über dir, über ihn zu dir kommen können. Herr, lass uns nicht in denselben Fehler der Juden fallen und denken, das ist jetzt schön, dass es so weit gekommen ist und jetzt können wir genießen. Lass uns ja erkennen, dass es auch andere gibt, die diese Botschaft brauchen und sie weitersagen. Lass uns, Herr, darin treu werden. Hilf uns auch, uns die Zeit zu nehmen, es auseinanderzulegen und verständlich zu machen, sodass sie Vertrauen zu dir bekommen können. Herr, gib uns dazu größere Fähigkeit. Und wir danken dir, Herr, dass du gerne bereit bist, uns jede Gnade zu geben, damit Menschen zu dir kommen und dein Name mehr und mehr verherrlicht wird. Amen.